Baustelle für Vollidioten.
Willkommen auf der Baustelle.
Junge, 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 Junge.
Mit Franzi und Arthur.
Hallo Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute findet die 4. Ausgabe von Willkommen auf der Baustelle statt. Und zunächst erstmal die traurige Mitteilung, dass Arthur heute leider verhindert ist. Deswegen müsst ihr euch leider mit mir begnügen. Wer jetzt schon wieder keinen Bock mehr hat, kann abschalten. Nur als Vorwarnung. Um jetzt ins Thema einzusteigen. Ich hoffe, eure letzte Woche war nicht ganz so stressig. Meine war es schon. Und der nächste Song soll diesen Stress mal ein bisschen zeigen. Danach geht's mit dem Thema weiter. Das, was ihr gerade gehört habt, war ein nicht smoother Einstieg ins Thema, extra aber. Und zwar war das das Lied Stress von einem französischen Elektro-Duo, das sich Justice nennt. Und der Song wurde publiziert von Kanye West, hat ziemlich viel Kontroverse ausgelöst, weil man in dem Musikvideo gewalttätige Jugendliche, revoltierende Franzosen sieht, unterschiedliche Hautfarben, und es hat eine ziemlich große Kontroverse ausgelöst. Aber der Song sagt eigentlich auch schon, worum es heute geht. Es geht heute um Stress und es geht um Leistungsdruck. Genau aus diesem Grund haben wir heute einen Studiogast. Hallo Sarah.
Hallo.
Sarah arbeitet beim WU Counseling.
Mhm.
Du kannst uns gleich erklären, was das genau ist. Wir freuen uns, dass du da bist. Und zwar haben wir wie immer 3 Entweder-Oder-Fragen für dich vorbereitet, die du einfach nur mit Entweder-Oder beantwortest und einen kurzen Satz, warum du dich für diese Antwort entschieden hast.
Cool.
Die erste Frage lautet: Schweinehund oder Kontrollfreak?
Ha, Schweinehund.
Okay, das war einfach. Die zweite Frage wäre: Vollzeit oder Teilzeit?
Teilzeit.
Und warum?
Ah, und die dritte Frage? Noch nicht?
Sag erstmal, warum Teilzeit?
Warum Teilzeit? Wenn ich mein System fragen würde, ob ich lieber Teilzeit oder Vollzeit arbeiten würde, würde ich Teilzeit nehmen. Ich arbeite jetzt auch derzeit Teilzeit und finde es fantastisch und angenehm, weil noch ab viel mehr Raum ist, um das Leben mit anderen Dingen als der Erwerbsarbeit zu füllen. Auch wenn sie sinnvoll ist und Spaß macht, gibt es für die Work-Life-Balance in meinem Leben einfach noch mehr Raum für anderes.
Also es gibt noch Spaßigeres als die Arbeit vielleicht?
Ja, anderes.
Alles klar. Und die dritte Frage wäre: Bist du tendenziell eher gestresst oder die Ruhe in Person?
Ich bin ruhig, aber ich fühle mein Leben sehr stark. Also ich habe ein gut gefühltes Leben und immer sehr viel vor, aber ich fühle mich lange nicht gestresst, weil ich versuche, das auszubalancieren.
Also ist das dieser bekannte Freizeitstress, unter dem du leidest?
Momentan nicht, weil ich neben meinem Job noch eine Ausbildung fertig mache und Praxisstunden sammle, Peer-Group-Treffen organisiere. Also mein Leben besteht sehr, sehr viel aus arbeitsbezogenen Dingen momentan. Deswegen fühle ich mich schon gut eingesetzt, aber ich versuche das mit einer Grundruhe zu machen, die dann funktioniert, wenn ich mir die Dinge erlaube, die mir auch gut tun zwischendurch.
Okay, cool. Dann erzähl doch mal, was ist denn das WU-Counseling?
Sehr gern. Das WU-Counseling-Programm gibt es seit Anfang dieses Jahres und ist das erste, sagen wir mal, universitätsinterne Beratungsprogramm für Studierende in Stressphasen, Krisensituationen. Das heißt, sowas Ähnliches wie die psychologische Studentenberatung, die universitätsübergreifend arbeitet, aber universitätsintern an der WU.
Wie viel kostet das?
Nichts.
Aha. Das ist ja spannend, dass die WU was für umsonst anbietet.
Genau. Das ist ja auch Sinn und Zweck der ganzen Sache. Also es wurde ins Leben gerufen, um Studierende in Krisensituationen zu unterstützen. Der Service ist absolut kostenfrei. Es ist möglich, Einzelberatungen bei uns in Anspruch zu nehmen oder bei Workshops teilzunehmen. Wir werden auch nächstes Semester mit, sagen wir so, Impulsvorträgen reingehen, wo man eben, wenn man sich für das Thema Stressmanagement oder Prüfungsangst oder eben den inneren Schweinehund interessiert, aber jetzt noch nicht im Rahmen eines 4-Stunden-Workshops bis in die Tiefe tauchen muss, kann man sich dann mal einen Input holen und schauen, ob man neugierig wird, reinspürt, ob was anschwingt und ob man sich dann doch vielleicht in einem persönlichen Gespräch oder in einem Workshop selber Tools entwickeln möchte, um mit seinen eigenen Krisen ein bisschen besser umzugehen.
Mhm. Okay, darüber sprechen wir gleich nochmal ein bisschen genauer. Was hast du denn studiert oder gelernt eigentlich?
Meine Biografie hat viele Hasenhaken. Ich habe an der Uni Wien Kultur...
Was sind denn Hasenhaken?
Hasenhaken? Ja. Hast du noch nie angeschaut, wie ein Hase läuft? Nein. Hase läuft nämlich nicht geradeaus, sondern zickzack. Ach, ist das ein schönes Bild. Okay. Das nehmen wir gleich auf. Also so viel zum Thema Biografie und so. Also ein Hase läuft zickzack und nicht in einer geraden Linie. Das sind Hasenhaken. Ich habe an der Uni Wien Kultur- und Sozialanthropologie studiert. Also ich bin Ethnologin, wenn dir das was sagt.
Ja.
Genau. Und habe dann eine Mediationsausbildung gemacht. An diese Mediationsausbildung... Ist die Ausbildung zur Lebens- und Sozialberaterin drangekommen und ein systemischer Outdoor-Coach. Also das heißt, ich habe mir...
Ein systemischer Outdoor-Coach?
Ja, das ist auch eine ganz wilde Mischung aus systemischem Coaching und Techniken, die in der freien Natur stattfinden können.
Was ist eine Technik, die in der freien Natur stattfinden kann?
Zum Beispiel, indem du die Distanz zu deinem Ziel dir physisch vorstellst und auch tatsächlich auf einer großen Wiese einen Gegenstand, einen Baum, einen Strauch auswählst, damit du leicht ein Gefühl dafür kriegst, wie weit fühle ich mich denn meinem Ziel entfernt sozusagen. Mhm. Das ist übrigens etwas, das wir bei uns an der WU ausprobieren mit den Studierenden.
Ah ja, also geht in den Prater und sucht da den größten Baum und dann... Das ist quasi der Bachelorabschluss. Und
Nein, aber es hilft ganz gut, um die Distanz zum eigenen Ziel anschaulich zu machen. Mhm. Das ist manchmal hilfreich, wenn man sich die Natur so als Projektionsfläche hernimmt und nicht immer in einem Seminarraum sitzt und auf ein Flipchart schreiben muss.
Ja, macht Sinn auf jeden Fall. Wie bist du denn von der Ethnologie zum Lebenscoach gekommen? Also was genau hattest du... Hat dich da auch vielleicht eigener Leistungsdruck irgendwie hingebracht oder?
Ja, Leistungsdruck eigentlich gar nicht. Witzigerweise habe ich meine Diplomarbeit schon über Selbsterfahrungsseminare und religiöse Pluralität geschrieben. Das heißt, Methoden und Settings, die mir zur Selbsterfahrung und Selbstfindung helfen sollen, unter unterschiedlichen Einflüssen, also eben mal Zen-bezogener oder Mentaltraining-Techniken. Also ich habe so einen Vergleich angestellt. Ja. Das heißt, irgendwie hat es mich thematisch schon immer in die Richtung gezogen. Ich habe noch überhaupt keine Ahnung gehabt, was ich denn damit anfangen will. Und dementsprechend auch keinen Plan, wie es weitergeht. Der hat sich allerdings erst im Rahmen einer sehr langen Arbeitslosigkeit vor mir aufgebaut. Ja, ich habe ungefähr 10-11 Monate Job gesucht. Das war für meine Generation ganz normal mit einem sozialen und geisteswissenschaftlichen Studium. War aber eine der wichtigsten Phasen meines Lebens, auch mal so eine Krise zu durchlaufen, sich die Sinnfrage zu stellen, an sich zu zweifeln, nicht zu wissen, wo es hingehen soll. Und dann kann ich mich noch gut erinnern, gab es dieses Schlüsselmoment, wo ich mit einer meiner engsten Freundinnen am Sofa sitze und ihr mal wieder die Ohren voll heul und sie sagt, ja, aber mach doch Coaching, du coachst mich doch eh schon mein ganzes Leben. Und da kam so der zündende Gedanke.
Hobby zum Beruf gemacht quasi.
Genau.
Das ist interessant, weil dann befindest du dich rein theoretisch gesehen, von der Definition her hast du dich auch in der Quarter-Life-Crisis befunden, weil auch diese Krisenphase nach dem Studium, weil ja ein großer Teil dieser Krise ist, dass man denkt, man ist irgendwie nicht genug oder weiß nicht genug und ist nicht, alle anderen sind besser.
Ja.
Und wenn man dann natürlich länger einen Job sucht, dann wird das natürlich automatisch irgendwie auch ausgelöst. Wir spielen jetzt erstmal den Song, den du mitgebracht hast. Ich habe dich gefragt nach einem Lied, was zum Thema passt. Und bitte.
Baustelle zurück.
Under Pressure von Queen featuring David Bowie. Wir haben gerade im Studio das Musikvideo parallel angeguckt. Lohnt sich auf jeden Fall, das auch mal anzuschauen. Generell gilt das für alle Songs, die wir heute spielen. Ich habe mir die nämlich angeguckt im Vorhinein und sind alles ganz interessante Musikvideos. Der Song ist von 1981 und war eigentlich ein Zufallsergebnis von Freddie Mercury und David Bowie. Die haben zusammen gejammt im Musikstudio und dann ist das dabei rausgekommen. Und der Fun Fact dazu ist, dass damals John Bon Jovi Praktikant in dem Musik, in der Firma war und da zugeguckt hat durch die Scheibe quasi. Und das auch später mal erzählt hat in Interviews und so weiter, dass er sich da sehr inspiriert gefühlt hat.
Cool. Und vielleicht hat er sich die Frage gestellt, scheiße, schaffe ich das jemals, genau, so groß zu werden?
Stehe ich auch mal auf der anderen Seite dieser Scheibe.
Genau.
Ah, anscheinend schon. Es macht ja Hoffnung, dass auch die Praktikanten unter uns vielleicht irgendwann mal was reißen.
Exactly.
Warum hast du den Song ausgewählt?
Ja, warum habe ich den Song ausgewählt? Also abgesehen von dieser absolut genialen Bassline, die seit Ice Age irgendwie in unseren Köpfen ist, denke ich, finde ich es faszinierend, dass dieser Song eben jetzt, mich und meine Rechenkünste, aber sagen wir so rund 30 Jahre alt ist und ich das Gefühl habe, dieses Gefühl hat sich nicht geändert. Mhm. Und wenn man genau hinhört und sich eben den Text anhört, dann geht es um ein Höher, Schneller, Weiter. Dann geht es um Pushing Down on People und letzten Endes am Schluss sich die Frage zu stellen, this is our last chance, this is ourselves. Ja? Und für mich als Counselor stehen die Selves im Mittelpunkt. Und wir setzen uns sehr oft und sehr gerne unter Druck, die richtigen, unter Anführungszeichen, Entscheidungen zu treffen, den richtigen Weg einzuschlagen, uns Vorbilder zu suchen, uns zu vergleichen und verpassen vielleicht die Chance, uns zu fragen, was wir denn eigentlich wollen, wo wir uns denn eigentlich sehen, um uns den Druck auch ein bisschen zu nehmen damit.
Mhm. Ja, ich habe auch das Gefühl, dass dieses Vergleichen diese ganzen Krisen immer noch schlimmer macht, weil man sich dann automatisch ja auch irgendwie mit Menschen vergleicht oft, die irgendwie so eine Art Vorbild für einen sind und man dann total anfängt, an sich selbst zu zweifeln.
Genau, also ich sage auch immer, der Vergleich macht unsicher. Mhm. Ich weiß nicht, woher dieser Spruch, der Vergleich macht sicher, kommt. Für
Kenn
mich stimmt der überhaupt
gar
nicht. Ja, eben, gut so. Okay. Also natürlich, je mehr ich mich vergleiche mit anderen, desto mehr bin ich natürlich unsicher. Sich Role Models zu suchen, ist ja was anderes. Ja? Also wenn ich jetzt an einen jungen John Bon Jovi denke, ja, der kann sich ja durchaus inspirieren lassen und man kann sich ja auch jederzeit die Frage stellen, was von dem, was ich hier erlebe, möchte ich mir denn mitnehmen? Aber dann ist das eine ganz bewusste Entscheidung und ein Zurückgreifen auf Ressourcen, die mir im Leben begegnen. Und damit forme ich mein Selbst ja stetig mehr und mehr.
Also ermutigst du die jungen Menschen, ihren eigenen Weg zu finden und den auch zu gehen?
Definitiv, definitiv, ja. Der ist nicht so leicht gefunden, gebe ich schon zu.
Ja, steht halt nirgendwo irgendein Schild.
Leider. Genau, also man kriegt keine Bedienungsanleitung mit.
Wie findet man den dann? Oder ist die Frage jetzt schon zu tief?
Nein, die ist überhaupt nicht zu tief. Ich glaube, dass man ihn, wie soll ich sagen, also so richtig finden im Sinne von, ah cool, da ist er und jetzt brauche ich nichts mehr tun, das glaube ich nicht, dass das im Leben so ist. Ich glaube, dass die Vision oder Ziele, die ich verfolge, sich auch mit den Lebensphasen ändern und auch mit den Bedürfnissen ändern. Das ist auch was wir immer gerne vergessen, wenn wir das Gefühl haben, wir müssen unseren Weg finden, weil dann gehe ich ja davon aus, es gibt diesen einen, aber es gibt verschiedene Wege, die mich in eine Richtung führen und ich kann jederzeit evaluieren, ob sich der Weg stimmig anfühlt und mit meinen Werten oder mit meinem Fokus zusammen stimmt. Und die verändern sich natürlich, aber wenn ich da nicht hinschaue und mich nie frage, was ist denn derzeit mein Fokus, dann kann ich auch keinen Abgleich machen. Das heißt, letzten Endes bin ich der Überzeugung, ich muss mich stetig hinterfragen, nicht im Sinne von in Frage stellen, sondern einen bewussten Blick drauf werfen, was ich tue und ob mir das entspricht.
Wie wichtig ist denn für diese Findung, sage ich mal, diese Phase des Philosophierens, die du vorhin angesprochen hattest?
Fragen stellen ist für mich ein Grundwerkzeug, ja. Das war für mich immer selbstverständlich und ich habe in sämtlichen Kursen, die ich schon belegt habe und in meiner Klasse, alle immer damit genervt. Aber jetzt verdiene ich mein Geld damit, auch schön. Ich glaube, es ist essentiell, Fragen zu stellen. Es ist essentiell, Antworten zu suchen und nicht daran festzuhalten, dass es die Finale sein muss. Insofern ist jetzt Philosophieren vielleicht ein bisschen weiter definiert in dem Zusammenhang, aber für mich ist Fragen stellen eine Grundkompetenz, die mir hilft, diesen Abgleich zu schaffen und eine Beobachterinstanz einzunehmen, ja, und mit ein bisschen Abstand auf die eigene Situation schauen zu können. Ja.
Und inwieweit würdest du sagen, dass so ein Studium einen auf diesen Weg bringt?
Oh, ja, jetzt könnte es politisch werden.
Sehr gerne, solange es subtil bleibt.
Ja, es hätte die Aufgabe. Also ein Studium sehe ich und sehen meine Kolleginnen auch an der WU als Persönlichkeitsentwicklung, also als Tool zur Persönlichkeitsentwicklung. Das wird oft vergessen. Ja?
In allen Studiengängen oder?
Ja, würde ich jetzt gar nicht sagen, ist ja auch egal von wem, ja. Also oftmals kann passieren, dass ich mich dann an die Inhalte klammere und an die Leistung klammere und auf das Endergebnis schaue, anstatt dass ich sozusagen auf mich schaue in diesem Weg und sage, was habe ich mir denn vom letzten Jahr mitgenommen? Dass ich evaluiere, was war für mich das Wesentlichste, was hat mir gefehlt, ja. Also insofern, das kann man in jedem Studium machen, weil es an einem selber liegt, diese Fragen zu stellen.
Wobei das ja eigentlich auch schon wieder jetzt auf dieses Thema Quarter-Life-Crisis, also hat damit viel zu tun, weil auch mit diesem Bologna-Prozess, ich denke mir manchmal, dass uns in unserem Studium das, also gut, ich studiere Geisteswissenschaften, da ist das irgendwie Part davon.
Ja.
Aber ich sehe trotzdem auch viele, ich habe noch Publizistik gemacht und das ist eben auch so ein relativ geschultes Studium. Wo dir auch nicht wirklich beigebracht wird, dass eigentlich diese Persönlichkeitsentwicklung ein Riesenteil von diesem ganzen Studium ist, sondern da geht es dann um Multiple-Choice-Tests und die werden dann, entweder man besteht oder man besteht nicht.
Ja.
Und also ich wollte damit quasi sagen, dass dieses Hinterfragen, natürlich ist es irgendwie die eigene Wahl und auch gehört auch der eigene Wille dazu, aber man muss ja schon irgendwie angestoßen werden dazu.
Definitiv. Also es liegt am Rahmen und letzten Endes aber auch hier wieder, apropos Role Model, an den Personen, die uns da durchführen. Ja?
Okay,
also ohne Guidance funktioniert das natürlich auch schwer. Ja? Niemand kommt auf die Welt und hinterfragt sich selbst. Ist ja auch in Ordnung. Ja? Und ob das aber jetzt Lehrpersonen sind oder ein Counselor oder die Eltern oder durch Freunde, dass dieser Denkprozess angestoßen wird, ist wahnsinnig wichtig. Und wenn wir Glück haben, dann haben wir es mit Lehrpersonen zu tun, die das anregen, dieses kritische Denken. Auch wenn es natürlich am Ende des Tages um Inhalte geht, die wir brauchen oder um Tools und Methoden, die wir brauchen, um unsere Jobs und unsere Aufgabengebiete zu erfüllen.
Ja. Mhm. Aber jetzt nochmal hast du jetzt das im Vergleich, ich finde es spannend, dass es dieses Projekt eben an der Wirtschaftsuni gibt. Mhm. Also die WU, für alle, die nicht aus Wien sind, ist die Wirtschaftsuni in Wien. Und hast du das Gefühl, dass es vielleicht im Wirtschaftsstudium ein bisschen mehr vernachlässigt wird als in anderen Studien, dieses kritische Hinterfragen von Dingen? Weil im Endeffekt fängt doch jede Vorlesung damit an, unter der Annahme, dass Unternehmen ihren Profit maximieren wollen, lernen wir jetzt das.
Ja, also ich habe selbst...
Oder ist das ein Vorurteil?
Ja, ich glaube, es ist ein Vorurteil. Die WU hat verpflichtende Lehrveranstaltungen zum Thema soziale Kompetenz. Ja, das heißt, da wird schon noch drauf geschaut, dass Manager und Managerinnen der Zukunft ihre Social Skills nicht vernachlässigen.
Okay.
Ja, also insofern, glaube ich, tut sich da gerade an der WU wahnsinnig viel und ich nehme an, Studierende, die dort vor 10 Jahren studiert haben, würden dir dazu was anderes sagen, als die, die jetzt inskribieren und jetzt anfangen. Ja, das Thema Social Responsibility ist groß. Ja, also die ganze Arbeitswelt hat sich in den letzten 5 Jahren derart geändert, dass die Notwendigkeit zur kritischen Reflexion, glaube ich, sich schon den Weg an die WU auch gebahnt hat. Ja.
Also verändert im Sinne von in Richtung dieser sozialen Kompetenzen
ja,
wieder?
Definitiv, ja. Und ich meine, das Hinterfragen ist auch immer die Frage, was kann ich denn hinterfragen im Rahmen einer Lehrveranstaltung? Da werden sich die Zweige voneinander schon unterscheiden. Ja? Also es ist ja auch in Ordnung, verschiedene Fachbereiche abzudecken, die jeweils verschiedene Typen von Menschen anziehen. Ja? In dem einen Fall brauche ich diejenigen, die mir tatsächlich einen rechtlichen, wirtschaftsrechtlichen Sachverhalt aus dem FF, aus dem kleinen Finger rausschießen. Und in einem anderen Fall ist es gut zu hinterfragen, welche sozialen Auswirkungen denn ein Unternehmen oder eine Unternehmung hat, global gesehen. Ja, und es ist auch in Ordnung, dass es diese Vielfalt gibt.
Okay, und warum gibt es denn jetzt dieses, also euer Programm gibt es seit letztem Semester?
Anfang dieses Jahres, ja.
Und warum hat die WU das jetzt eingeführt?
Weil schon natürlich die Notwendigkeit besteht. Ja? Jeder Universität ist wichtig, dass die Studierenden gut und sicher durchs Studium kommen. Und die WU hat begonnen zu hinterfragen, wenn viele Studierenden zum Beispiel negative Prüfungen schreiben, wenn Studierende das Studium abbrechen, woran liegt es denn? Und dass das auch soziale Faktoren haben kann oder Faktoren, die mit der Passung zusammenhängen. Wie wohl fühle ich mich hier? Habe ich persönliche Krisen gerade, die ich durchlebe? Dann muss man auch hier ansetzen.
Ist denn die Abbrecherquote gestiegen?
Das weiß ich nicht, dazu habe ich keine Zahlen okay. im Kopf, leider.
Kein Problem. Wäre auch mein Job. Reiche ich nach. Was ist denn das genaue Problem, was ihr da behandelt bei eurem Counseling? Also unsere Sendung handelt ja von der Quarter-Life-Crisis. Mhm. Welche Rolle spielt die denn da?
Also das Thema Entscheidungsfindung ist sicher ein großes. Mhm. Entscheidungsfindung im Hinblick auf, boah, passt das wirklich, was ich hier mache? Was mache ich danach? Was ist, wenn ich abgeschlossen habe? Wie geht es dann mit mir weiter? Entscheidungsfindungsprozesse, die Stress auslösen, aber auch Motivationstiefs in einem ganz, ganz großen Ausmaß. Ja? Wenn ich seit Monaten oder Jahren sogar an meiner Abschlussarbeit hänge und einfach nicht weiterkomme und nicht rauskomme ja? und dann so vor mich hindümpel, vielleicht 1, 2, 3, 4, 5 Semester, ja, fällt ja dem System irgendwie auch
nicht auf.
Ja? Das heißt, da sind wir schon eine Anlaufstelle und wir greifen diese Themen auch bewusst auf. Ja? Die Workshops, die ich vorher angesprochen habe, haben eben Themen wie Motivation, diese Sache mit dem Schweinehund, die du vorher angesprochen hast, steckt auch in einem unserer Seminare drinnen, Zielfindung. Das heißt, da geht es schon auch darum, wie soll ich sagen, kein Studierender kann motiviert werden, aber also von außen jetzt. Aber ich kann natürlich die Motivation versuchen zu fördern. Aber es muss von innen herauskommen.
Okay, also dein Job ist quasi da so ein bisschen Antrieb wieder reinzubringen.
Wenn das im Sinne des Studierenden ist. Manchmal kommt im Zuge des Gesprächs raus, dass das Umfeld nicht passend ist und dass vielleicht eine andere Institution stimmiger ist für die einzelnen Studierenden. Das sind jetzt nicht die Massen.
Institution im Sinne von anderer Ausbildung.
Ja, genau. Mhm. Anderer Zweig oder auch eine andere Hochschulform. Ja? Mhm. Also gibt ja neben Universitäten auch Fachhochschulen. Es gibt Studierende, die hinterfragen, wessen Ziele sie eigentlich verfolgen mit ihrem Studium. Ja, da kommen sehr stark die Eltern ins Spiel. Und ein Thema, das wirklich interessant ist für mich und von dem ich eigentlich überrascht bin, sind Studierende, die in erster Generation studieren. Das heißt, die keine Guidance durch ihre Eltern oder Familie haben, die das zum ersten Mal machen und die mit einer so hohen Anforderung an die eigene Leistung ans Studium rangehen, dass sie eigentlich kurz vorm Burnout stehen und das mit 2021.
Mhm. Ja, da kompensieren ja dann auch viele Eltern mit ihren Kindern quasi das, was sie nie machen konnten oder nie geschafft haben.
Genau. Oft ist es auch ein Eintrittsticket in ein besseres Leben, etwas, was man anders machen möchte, ja? Ohne sich dabei zu fragen, ist das überhaupt für mich passend? Da geht es ums Prinzip, ja.
Fällt mir jetzt gerade ein, weil du die in Anführungszeichen Arbeiterkinder ansprichst, von den Leuten, die zu eurer Beratung bisher kamen, konnte man da schon sowas sehen, ob da jetzt viele kommen, die eben in erster Generation studieren oder aus Akademikerfamilien die meisten oder ist es so ganz
gemischt? Ja, wir versuchen es ein bisschen mitzutracken, aber ich glaube, es ist noch zu früh, um da Verhältnisse zu nennen. Aber ein gutes Drittel sind es auf jeden Fall. Ja.
Okay, interessant. Gut, bevor wir weitersprechen, kommt jetzt erstmal der nächste Song. Wie soll ich da nur mithalten? Das war Kapelle Petra mit ihrem Song Überall diese erfolgreichen Familienväter. Das ist eine kleine Band aus Münster, die vor circa 10 Jahren bekannt geworden ist, sage ich mal. Die wurden der Hamburger Schule zugeordnet eigentlich, aber davon haben sie sich distanziert und haben gesagt, sie wollen gar nicht gesellschaftskritisch oder politisch sein, sondern einfach nur lustig. Der Song, finde ich, sagt irgendwie was anderes.
Oder? Ich wollte gerade sagen, war so gar nicht gesellschaftskritisch.
Ja, genau.
Lustig war er trotzdem.
Auf jeden Fall. Kannst du uns vielleicht mal so ein Beispiel sagen, wie ist denn euer Counseling aufgebaut? Also was kann man sich darunter vorstellen? Sitze ich da alleine mit dir? Das hast du ja vorhin, es gibt Einzel- und Gruppen. Und
genau, also du kannst entweder eine Einzelberatung bei uns buchen, dann rufst du einfach an oder schreibst uns eine E-Mail. Muss auch noch gar nicht so viel zum Thema verraten werden. Grundsätzlich haben wir alle Möglichkeiten. Wir machen uns dann einen Termin aus, der für dich passt und der auch in den Studienalltag passt. Also da gibt es jetzt noch keine fixierten Sprechstunden oder Tage, weil auch der Alltag der Studierenden so vielfältig ist. Die einen arbeiten können erst am Abend, die anderen besser zum Mittag, wenn sie von der Bib eine Pause machen. Also das ist ganz unterschiedlich und wird von uns auch sehr individuell gehandhabt. Und dann erzählst du uns mal, in welcher Situation du bist. Mhm. Und was ich dann mache, ist eben mit einem Coaching-Ansatz daran heranzugehen. Das heißt, ich schlage dir keine Lösungen vor, sondern versuche, an deiner Lebensrealität anknüpfend dir Fragen zu stellen, die dich eigentlich darauf bringen, was du jetzt brauchst, um weitermachen zu können in deinem Sinne. Ja, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt, aber ja, willst du ein Thema oder?
Ja, reden wir jetzt schon von, also das ist schon das, was im Counseling passiert.
Genau, das passiert in der Beratungsstunde.
Okay, weil ich habe, online bietet ihr ja quasi verschiedene Workshops an, also zum Beispiel diesen, wie
Dialoge mit dem Schweinehund
zum Beispiel. Genau, sucht man sich das selbst aus oder führt man quasi auch ein Vorgespräch und wird dann da zugeteilt? Oder?
Ach so, nein, du kannst dich einfach für einen Workshop anmelden, wenn du das Gefühl hast, das Thema spricht mich an. Ein Vorgespräch kann Sinn machen in Bezug auf eine Einzelberatung, einfach auch um ein Gefühl dafür zu kriegen, wie wir arbeiten und ob das das richtige Format ist, weil das WU-Counseling ist ja nicht das einzige Programm des Student Counseling. Es gibt auch noch die Ombudsstelle für Konfliktfälle, es gibt die Studieninfo, die tatsächlich in Bezug auf administrative Studienplanung dir Informationen geben kann. Also wir stellen schon auch eine Schnittstelle im gesamten Beratungssystem der Wirtschaftsuni dar, was natürlich wahnsinnig wichtig ist, ja, weil es da ein verbindendes Element gibt. Mhm.
Okay, ja, dann machen wir ein Beispiel.
Okay, ein Beispiel der vielen, die mir einfallen. Na gut, also sagen wir tatsächlich, eine junge Studentin kommt zu mir und hat das Anliegen, mit ihrer Masterarbeit besser voranzukommen, weil sie das Gefühl hat, sie hängt da irgendwie und sie kommt nicht so richtig weiter. Ich habe jetzt eine Kundin im Kopf, mit der ich tatsächlich spazieren gegangen bin, weil das Thema Weiterkommen und Weitergehen natürlich auch als so Intervention jetzt im Gehen tatsächlich schön aufzugreifen ist. Ja, das sehe ich auch immer ganz schön, in welchem Tempo sind denn die Leute so unterwegs und was für ein Tempo verlangen die sich denn ab? Das ist eine erste sehr schöne Beobachtung für mich.
Was fällt da meistens auf?
Die schnell vorankommen wollen, die gehen so schnell, dass ich nachher komplett verschwitzt bin.
Okay.
Das kann ich dann spiegeln, wenn ich das Gefühl habe, es passt und es ist stimmig, aber ich bin ja mal grundsätzlich dafür da, dass ich pace, das heißt, dass ich sozusagen das Tempo mit dir mitgehe, damit du dich gesehen fühlst und verstanden fühlst. Das ist die wichtigste Grundvoraussetzung für ein funktionierendes Coaching. Aber natürlich kann ich das als Beobachtung spiegeln und sagen, na, mir kommt vor, das Tempo ist heute ziemlich hoch. Was hat denn das mit Ihnen zu tun? So nach dem Motto, um das mal zu hinterfragen, um auch eine Distanz dazu einzunehmen.
Ja.
Aber um bei dem Beispiel zu bleiben, diese junge Studierende im Gespräch mit mir hat sich herausgestellt, dass dieses Nicht-Fertig-Werden für sie einen sehr hohen Nutzen hat, nämlich bewahrt es sie davor, sich mit dem harten Arbeitsleben auseinanderzusetzen, beziehungsweise mit dem Gefühl, ich bin vielleicht nichts wert, wenn ich fertig bin, mein Abschluss taugt nichts am Arbeitsmarkt. Das heißt, der Schutz vor dem Gefühl des Ungenügendseins, der liegt manchmal tatsächlich im Nicht-Abschließen. Ja? Und wenn man diesen Nutzen mal hervorgekitzelt hat, dann wird einem auch viel klarer, warum die Situation ist, wie sie ist, und dann empfindet man sie nicht mehr als so belastend. Man kann auch irgendwo seinen Frieden vielleicht damit schließen oder sich bewusst überlegen, was man anders haben will.
Also quasi Einsicht ist der erste Weg zur Besserung in der. Weil du das jetzt gerade angesprochen hast, dieser Sprung vom Elfenbeinturm in die Arbeitswelt ist ja oft der, wo man dann Angst kriegt. Aber heutzutage gibt es ja super viele Studenten, die parallel zum Studium schon was arbeiten und in vielen Fällen auch was Studienrelevantes.
Ja.
Weil uns das ja quasi auch so ein bisschen eingetrichtert wird, vor allem, sage ich jetzt mal, auch in den Geisteswissenschaften. Hier macht direkt irgendwas Sinnvolles, in Anführungszeichen, weil sonst findet ihr später nichts. Mhm. Ja, weil dieses Praktikumsthema hat ja einen riesen Stellenwert mittlerweile.
Mhm.
Wenn ich zum Beispiel mit meiner Tante rede, die auch studiert hat, die sagt immer, bei ihr war das überhaupt noch nicht so präsent, dieses studier doch jetzt erstmal und dann mach Step by Step. Was würdest du denn sagen, wie das irgendwie zusammenspielt, dieser Druck, dass man während dem Studium am besten schon da aufsteigt in der Arbeit auch?
Ich glaube, es kommt darauf an, mit welcher Zielsetzung du beginnst. Ja? Wenn du tatsächlich reinschnuppern willst in ein konkretes Arbeitsfeld, wenn du sagst, ich will jetzt mal anfangen, wie das so ist, Social Media Marketing zu machen, das ist ein Handwerkszeug. Ja? Also ich verbringe die Zeit an der Uni nicht damit, Facebook-Postings zu schalten. Ja? Das muss ich mal machen. Ich muss dazu mal in einer Firmenkultur reinkommen. Ich muss mal wissen, welche Rolle habe ich in einem Team. Das sind alles Dinge, die sich in der Arbeitswelt abspielen und die man als erstes dort kennenlernt, auch wenn man so kleine Projekte an der Uni schon oft macht. Das heißt, mit der Zielsetzung in die Praxis einzutauchen, macht das absolut Sinn. Wenn ich das aber blind mache, das heißt nicht hinterfragend, was ich denn damit erreichen will, dann stelle ich mir irgendwann die Frage, was hat das für einen Sinn gemacht, beziehungsweise kann es dann im schlimmsten Fall auch mit meiner Biografie bei einem Arbeitgeber oder einer Arbeitgeberin gar nicht mehr begründen. Und ich war, bevor ich an der WU im Student Counseling angefangen habe, sehr lange im Jobcoaching beschäftigt. Jetzt bin ich in der Lebensphase der Studierenden weiter nach vorgerückt, ja, weil ich tatsächlich gemerkt habe, mir fällt es dann spätestens auf den Kopf, wenn ich erklären muss, warum genau ich mich für einen Job bewerbe. Ja, das heißt, sich die Frage zu stellen, mit welchem Ziel tauche ich denn in die Praxis ein und was will ich mir mitnehmen, was will ich in Erfahrung bringen, die muss ich mir stellen. Wenn ich automatisch sozusagen Praktikumshunting betreibe, nur damit was im Lebenslauf steht, dann kann auch bei 20, 10, 15 Praktika am Ende kein roter Faden rauskommen. Mhm. Ja, das wäre schade.
Und dieses Parallelarbeiten zum Studieren, hast du das Gefühl, das macht diese ganze Studienzeit schon so ein bisschen stressiger und ja, weil das sind ja dann quasi diese Überlappung dieser zwei Welten in Anführungszeichen und ich finde, dadurch geht dann vielleicht manchmal dieses Philosophieren unter, weil man eben so gestresst ist von der Arbeit oder man denkt, viele beklagen sich ja auch darüber, in der Arbeit mache ich was komplett anderes als im Studium. Was bringt mir dieses Studium dann überhaupt?
Ja, genau. Also das muss man schon auch hin und wieder in einen Abgleich bringen. Da kann das Student Counseling schon noch hilfreich sein, auch hier, um sich die Frage zu stellen, wo verknüpfe ich es denn, wo sind die Verbindungsstellen, ja, und was könnte in einem nächsten Schritt hilfreich sein. Also was mir schon noch auffällt, ist, dass es so ein bisschen die Suche nach dem Absoluten gibt, ja, das ideale Praktikum, der ideale Job, aber auch dementsprechend die Anforderung, ich muss perfekt sein, ja, da gibt es einen unglaublichen Drang zum Perfektionismus, nicht nur in Bezug auf die Erwartungen an mein Arbeits- und Lernumfeld, sondern auch an mich selber. Und ich glaube, diese Erwartungshaltung, da kann ich drüber fallen letzten Endes. Wenn ich das als Teilabschnitt sehe und sage, gut, in dieser Phase geht es mir um diesen Fokus und in der nächsten Phase geht es mir um den nächsten Fokus, dann komme ich auch besser damit zurecht, dass es vielleicht Phasen gibt, wo es nicht perfekt läuft oder ich komme damit zurecht, dass es unvollkommen ist.
Mhm. Und diese Erwartungen, die man dann hat, kommen die von einem selbst oder auch sind die auch gesellschaftlich ausgelöst?
Ja, es ist eine sehr, sehr gute Mischung natürlich aus den Erwartungen, die ich an mich selber habe, aus den Erwartungen, die mein soziales Umfeld an mich hat, aber auch von dem, was ich glaube, was die Gesellschaft von mir erwartet. Das ist total spannend, weil in dem Workshop, apropos Under Pressure, der auch Under Pressure heißt, also wir haben tatsächlich einen Workshop, da geht es um den Umgang mit Druck und Belastungen, haben wir ein Worksheet für die Studierenden aufbereitet, wo wir sie das subjektiv empfundene Drucksgefühl darstellen lassen anhand von Säulen. Eine Säule ist das Studium, eine Säule ist der Job, die dritte Säule ist das soziale Umfeld und die vierte Säule sind die Erwartungen. Und bis jetzt war noch in jedem Workshop das Gewicht bei den Erwartungen am allerhöchsten.
Okay.
Ja, das heißt, die Studierenden dürften schon sehr unter Erwartungen leiden. Dann kommt natürlich immer die Frage, Erwartungen von mir an mich oder von anderen an mich. Das ist bewusst vage gehalten von uns, damit nachgedacht wird, von wem kommen denn die Erwartungen. Mhm. Ja, und dann wird im Zuge dieses Workshops immer klarer, dass die oft von einem selbst kommen, eben auch, weil man gefallen will, eben auch, weil man vielleicht einem Image gerecht werden will, weil man niemandem zur Last fallen will, weil man selbstständig sein will. Das sind dann im Stressmanagement sagt man diese persönlichen Stressverstärker, ja, die ja in Kombination mit den Stressoren, sprich mit den objektiven Rahmenbedingungen wie einem Prüfungsdatum oder einer ECDS-Zahl, die man erreichen muss, überhaupt erst das Stresssymptom in mir aufkommen lassen. Ja, und das auseinanderzudröseln und zu sagen, da gibt es eigene Einstellung, die diese objektiven Rahmenbedingungen überhaupt für mich zum Problem werden lassen, das hilft schon oft.
Mhm, okay. Ich habe auf eurer Website gesehen, dass es auch eine Zielsetzung für euch ist, beispielsweise das Studium effizienter zu machen und strukturierter und so weiter. Das ist jetzt ein bisschen kritische Frage. An sich, das Angebot ist ja gut, dass es sowas gibt, auch begründet. Aber ist das wirklich die Ursachenbekämpfung von dem Problem dieser Quarter-Life-Crisis? Oder, also ich will schon ein bisschen darauf hinaus, auf diese Erwartungen, die von der Gesellschaft kommen, weil man schon oft hört als Millennial, dass die heutige Zeit schon stressig ist und von einem auch irgendwie viel verlangt wird und viel erwartet wird. Mhm. Also das kommt schon viel auch von außen. Und hängt das nicht vielleicht dann auch mit dem Aufbau eben von Studien zusammen oder eben mit der Vermittlung von solchen Sachen, dass wir überhaupt so viele Leute haben, die in der Quarter-Life-Crisis sind? Letztes Jahr gab es eine Studie aus Großbritannien, die eben zu dieser Quarter-Life-Crisis geforscht hat, und 6 von 10 Millennials leiden darunter.
Ja, ich finde die Frage, die du stellst, total spannend, weil wer ist denn die Gesellschaft? Die Gesellschaft sind wir ja alle. Das heißt, ich kann das schon auch füttern, ja, diese Erwartungshaltung. Ich kann, indem ich versuche, nach außen den idealen Lebenslauf darzustellen und zu posten und zu Instagrammen und keine Ahnung was, diese Erwartungshaltung nähren, weil ich dann wieder einen Beitrag damit leiste, dass die anderen mich wahrnehmen, wie sie mich wahrnehmen. Ja. Also ich glaube, man muss da gut aufpassen, dass man sich nicht zum Opfer der Gesellschaft macht, weil man letzten Endes auch Teil davon ist. Das ist der eine Punkt. Der andere, wo ich dir schon zustimme, ist, dass man sich gut überlegen muss, passt ein Studienplan oder ein Curriculum, das mir vorgibt, in einer gewissen Zeit eine gewisse Leistung zu erbringen, mit dem Anspruch, wie soll ich sagen, Selbstreflexion zu fördern und soziale Kompetenz zu schulen, wie weit passt das zusammen? Ja, die Frage ist berechtigt und muss sicher aufgeworfen werden. Ja? Und was wir beim Student Counseling machen, ist, dass wir es immer auf die individuelle Ebene runterbrechen, weil letzten Endes kann ich mir nur den individuellen Handlungsspielraum einer Person anschauen. Ja? Ich kann identifizieren, welche Faktoren setzen mich gefühlt unter Druck, wie reagiere ich drauf und was an meiner Handlungsweise kann ich denn modifizieren und verändern, dass es für mich leichter wird. Ja? Also das ist schon auch ein Grund, warum ich mir diese Berufung ausgesucht habe, weil ich das Gefühl habe, ich kann nur an mir ansetzen. Ja? Und damit verändert sich hoffentlich das System. Ja? Ich kann mir aussuchen, wie ich antworte. Und das kann am Anfang, das kann Widerstand hervorrufen und das kann unbequem sein, aber das ist stretching the comfort zone.
Also mir leuchtet das schon ein.
Aber.
Aber. natürlich macht man sich auch bestimmt zu einem gewissen Teil aktiv selbst zum Opfer der Gesellschaft. Mhm. Auf der anderen Seite geht es ja im Endeffekt darum, auch irgendwann einen Job zu haben.
Klar.
Und wenn dir natürlich die ganze Zeit eingetrichtert wird, du musst 8 Sprachen sprechen, 20 Praktika haben, 5 Abschlüsse, am besten überall auf der Welt, dann, wenn du dann im Bewerbungsgespräch sitzt und neben dir eben 3 Bewerber, die eben diesen Erwartungen entsprechen und du dann eben nicht und dann sagst, ja, ich habe es nicht gemacht, weil ich will mich nicht zum Opfer der Gesellschaft machen. Also worauf achten denn dann Arbeitgeber? Hat man dann überhaupt eine Chance mit sowas?
Also Arbeitgeber achten auf Konsistenz in dem, was du mir erzählst. Mhm. Ja, das heißt, fühlst du dich integer an? Bist du dem, was du vertrittst, treu, indem du es mir so kommunizieren kannst? Wenn mir jemand nach der Nase pfeift, wenn mir jemand nach der Pfeife tanzt.
Pfeife tanzt, ja. Nase pfeift fand ich auch nicht schlecht.
Wenn mir aus der Nase pfeift, wenn mir jemand nach der Pfeife tanzt.
Es wäre mir nicht aufgefallen.
Danke. genau, einfach souverän weitermachen ist der Tipp für alle Bewerberinnen und Bewerber an dieser Stelle. Nee, wenn ich jemanden suche, der unhinterfragt verlangt, was ich will, dann werde ich diese Person finden und anstellen. Aber du kannst dich als Bewerberin immer fragen, ob du unter so einem Arbeitgeber arbeiten möchtest oder unter so einer Arbeitgeberin. Mhm. Also gleiches Unrecht für alle. Ja? Jeder hat in diesem Spiel Anforderungen und Erwartungen. Und die müssen natürlich zusammenpassen und matchen. Und wenn ich irgendwann mal keine Leute mehr finde, weil mehrere Bewerberinnen und Bewerber befinden, dass die Konditionen, die ich ihnen zur Verfügung stelle, nicht ausreichen, dann ist es letzten Endes mein Problem.
Ja, vielleicht sollte man auch als fertiger Student auch mal ein bisschen mehr Selbstbewusstsein haben, beziehungsweise sich da nicht unter Wert auch verkaufen. Weil man das schon immer so sieht, die Arbeitgeber sind da oben irgendwo und man nimmt dann das, was man kriegt. vielleicht sollte man da auch mal eine andere Haltung haben und eher schauen, okay, ich habe das und das vor und passt das mit dem zusammen, was diese Firma quasi.
Absolut, genau. Mhm. Da geht es ums Matching. Ja. Okay. Und da gibt es auch, finde ich, überhaupt keine Wertung von, ich darf keine 5 Praktika machen. Klar, wenn ich das Gefühl habe, es macht Sinn, wenn ich das Gefühl habe, bei dieser Firma lerne ich noch was oder da gibt es eine inspirierende Person im Team und ich habe das Ganze zwar in Apfelgrün schon einmal gemacht, aber mir geht es da jetzt um die Zusammenarbeit mit der Person, die ich dort getroffen habe, dann ist ja da überhaupt nichts dabei. Mhm. Ja. Und das muss ich erklären können am Ende des Tages.
Okay, was ist denn das bisher, ich weiß nicht, wie viele Leute haben schon das wahrgenommen, euer Angebot?
Ungefähr, sagen wir um die 30 Einzelpersonen.
Okay. Und was hat sich da was herauskristallisiert, was da das größte Problem ist?
Die größte Herausforderung für die Studierenden, ja, puh. Also wenn ich es jetzt wirklich über einen Kamm scheren würde, dann würde ich schon sagen, der Mut, die eigenen Entscheidungen treffen zu dürfen.
Okay.
Ja, und zu den eigenen Bedürfnissen zu stehen und sie nach außen zu vertreten, weil, da sind wir jetzt wieder beim Thema Persönlichkeitsentwicklung und Universität, es geht oft um einen Emanzipationsprozess von den Werten, die ich über meine Familie mitbekommen habe, die nicht schlecht sind, aber wo ich mir sehr selten die Frage stelle, auch hier wieder, was von diesem Wertekühlschrank, wenn ich es jetzt so sage, nehme ich mir denn fürs Abendessen raus?
Ja, stimmt, ja. Kenne ich den Gedanken. Wir spielen ein neues Lied, weil wir reden jetzt schon ziemlich lange, habe ich gerade gesehen. Und zwar ist das von Radiohead, was man vielleicht erstmal gar nicht so erkennt, aber hört es euch mal an. Das war Fitter Happier von Radiohead. Mhm. Ja, auch ein etwas stressiger Song. Und Tom, der Sänger, hat mal in einem Interview gesagt, dieser Song ist entstanden because of mental breakdown noise. Mhm. Und das ist quasi das Lied, was so die Expression seines Breakdowns widerspiegeln soll. Mhm. Fällt dir irgendwas zu dem Lied ein? Weil du vorhin was aufgeschrieben hast.
Ich habe was aufgeschrieben, ja. Also als du jetzt gesagt hast, Mental Breakdown, habe ich gespürt, dass ich mich sehr betroffen fühle. Mhm. Und das definitiv für mich eine Motivation ist, diesen Job zu machen, weil ich tatsächlich die Studierenden, die zu uns kommen, davor bewahren möchte, dass sie sich melden, bevor es kurz zu spät ist. Ich sehe natürlich schon den Stress und den Druck, den sie sich machen. Sie sind alle so jung, ja, und diese Stresssyndrome oder auch Erschöpfungsdepressionen, in die da viele auch hineinschlittern, die sind zwar manchmal notwendig im Sinne dessen, dass sie die Not wenden können und ich mal dann, ja, ist schön, gell?
Schön. Mhm.
So speed up by slowing down. Irgendwie nach dem Motto, das finde ich ein ganz schönes Motto, was mich bewusster auch an mein Leben herantreten lässt. Das heißt, manchmal ist die Krise wichtig und gleichzeitig fällt es mir natürlich manchmal schwer, ihnen dabei zuzuschauen. Ja.
Krise wichtig im Sinne von, weil sie auch irgendwie produktiv sein kann?
Definitiv, ja. Also der Chaoszustand in einer Krise, ich vergleiche das immer gerne mit, wenn nach einem Erdbeben ein Geschirrkasten umfällt. Das heißt, ein Geschirrkasten fällt um, einiges ist zerbrochen, einiges ganz. Am Anfang ist alles furchtbar chaotisch, aber wenn du beginnst, das neu einzusortieren, dann kann es für die nächste Etappe mehr Sinn für dich machen. Ja? Dann sortierst du den vielleicht anders ein, gibst die Teller weiter rauf oder die Becher weiter nach vorne. Das heißt, so eine Krise, wo am Anfang mal alles durcheinander kommt, brauchen wir tatsächlich auch, um uns neu zu sortieren und um uns neu auszurichten.
Ja. Also wie ihr hört, Sarah hat viele schöne Metaphern auf Kasten. Ich hoffe, es kommen noch ein paar. Wie reagieren denn die Studierenden bisher auf euer Angebot?
Unfassbar dankbar. Und das ist so schön. Ein Studierender hat tatsächlich gesagt, wie schön, dass die WU verstanden hat, dass die Studierenden eine Seele haben. Das fand ich total schön. Das hat mich irrsinnig berührt. Ja. Also die fühlen sich gesehen, die fühlen sich wahrgenommen, die fühlen sich ernst genommen auch in ihren Bedürfnissen und in ihren Zielen. Und es ist ein neues Angebot, es muss sich auch erst etablieren, es muss sich die Denke etablieren und es kann schon sein, dass es da auch ein bisschen um einen Kulturwandel geht natürlich. Ja, jetzt habe ich plötzlich die Gelegenheit, bestimmte Dinge zu deponieren, war ich vorher nicht so gewohnt, heißt aber nicht, dass ich es nicht brauche. Ja, und gleichzeitig müssen wir auch immer geduldig sein und abwarten, weil der Zeitpunkt ist natürlich unterschiedlich. Wann komme ich denn? Wie sehr muss der Hut brennen, dass ich mich meiner Situation widme? Ja, das heißt, wir können niemanden präventiv, also es wäre schön, präventiv zu arbeiten, aber man kann niemandem vorschreiben, wann es notwendig ist.
Mhm. Und auch überhaupt, um mal, ich meine, mit so einem Angebot zeigt man ja auch, es ist okay, wenn ihr euch mal, wenn ihr mal kommt und es ist okay, Probleme zu haben.
Richtig.
Weil ihr nicht die Einzigen seid, ne?
Genau, genau. Und das ist sicher der größte Mehrwert aus den Gruppenangeboten. Mhm. Es ist schön zu sehen, dass ich nicht allein bin. Es ist schön zu sehen, dass es anderen auch so geht. Also gerade an der WU, wo es gute 23.000 Studierende gibt, ja, da fühle ich mich recht schnell auch mal alleine mit meinen Themen. Und natürlich habe ich meine Peers. Da sudert man sich dann am Abend beim Bier an oder hypt sich, je nachdem, was jetzt gerade Thema ist.
Was ist ansudern?
Ansudern, auf gut wienerisch, ist einem die Ohren voll labern, glaube ich, würdest du sagen. So.
Voll labern.
Voll labern, genau. Ja. Mit so einem, mit dem dunklen Unterton, ja, sudern.
Okay.
So. Das Düstere. Und ich habe selten einen Gesprächspartner, der mich ohne Voreingenommenheit wahrnimmt. Ja. Das Spezielle an so einer Counseling-Situation ist, dass ich als Sarah Kohlmeier und meine Kolleginnen, wir verfolgen keine eigenen Interessen. Ja. Wir sind tatsächlich nur dazu da, um dich zu hören. Das ist auch ungewohnt. Ja. Das ist auch neu. Und die da hinkommen, die spüren das aber schon als Balsam auf der Seele.
Okay. Um jetzt noch mal ein bisschen konkreter zu werden zum Abschluss. Mhm. Was sind denn so konkrete Tipps, die man jetzt aktiv sich zu Herzen nehmen könnte, um dieser Krisensituation ein bisschen aus dem Weg zu gehen oder die zu lösen?
Ja. Hinschauen ist das erste Wort, das mir einfällt. Das heißt, wenn ich bemerke, es kotzt mich was an, ich finde was mühsam, es zahrt sich, ja, ich bin echt nicht zufrieden mit einem Zustand, lieber früher als später mal das Gespräch suchen, ja. Kostet ja nichts, im wahrsten Sinn des Wortes.
Mhm.
Das heißt, die Gelegenheit beim Schopf packen und mal drüber reden. Ja? Und das ist auch gleich so das zweite Stichwort, Psychohygiene. Es kann auch mal helfen, einfach nur drüber zu reden.
Ja.
Ja? Und eben mit einem unabhängigen Gesprächspartner in Austausch zu kommen. Die Lösungen stecken in jedem selber drinnen. Das heißt, das ist jetzt keine Rocket Science, die wir betreiben, weil es tatsächlich oft schon durch den Raum, den wir öffnen, dazu kommt, dass sich logische nächste Schritte für die Studierenden ergeben. Ja?
Mhm.
Das heißt, besser früher als später mit uns ins Gespräch kommen, auf die eigenen Emotionen hören, ganz wichtiges Stichwort.
Mhm.
Mein innerer Kompass, mein somatisches System, das heißt die kleinen Zeichen, die mir mein Körper so gibt, wie ich habe ein mulmiges Gefühl, wenn ich an die Uni gehe oder schon wieder diese Prüfungssituation. Das passiert in Millisekundenschnelle und das sind ganz wichtige Wegweiser. Also ich bin auch ein absoluter Fan davon, die unangenehmen Gefühle mal in die erste Reihe zu stellen und dahin zu schauen. Ja, das heißt eben aber auch im Sinne von höher, schneller, weiter. Ich muss nicht das perfekte Bild nach außen tragen. Ja? Emotional Agility heißt hinschauen, wie es mir geht.
Achtsam.
Ja, achtsam sein, differenzieren auch, differenzieren lernen und nicht so über lange Strecken einfach alles nur mühsam finden. Ja, das ist das erste Grundgefühl, aber das, was wir im Counseling machen, ist, dass wir es mal auseinanderdröseln, sehr konkret werden auch.
Mhm.
Woran merkt man dann auch den Unterschied? Was soll anders werden? Also die eigene Handlungsfähigkeit erhöhen.
Mhm.
Und das ist der vierte große Punkt, heißt aktiv werden und aus der Opferrolle aussteigen. Und das ist sicher das, was am meisten Energie kostet.
Mhm. Okay, super. Hast du noch irgendeine ganz wichtige Message, die du jetzt bisher noch nicht loswerden konntest, die du noch sagen möchtest? Oder einen Aufruf an unsere Zuhörer?
Ich glaube, dass das Hinschauen und Hinkommen habe ich eh schon öfters betont. Ich glaube, meine Empfehlung oder mein Wunsch für die Zuhörerinnen und Zuhörer ist tatsächlich, sich auch negativer Gefühle nicht zu schämen und vor allem sie nicht wegzusperren. Das, was wir tun können, ist, dass wir beginnen hinzuschauen, wo es weh tut und nicht zu glauben, die Lösung besteht darin, dass das nie wieder passiert, sondern Resilienz zu entwickeln, weil wir gerade an den Situationen, wo es unangenehm wird, wachsen können.
Mhm. Noch eine kurze Frage, weil sie mir jetzt einfällt. In einem unserer anderen Interviews wurde gesagt, dass diese Quarter-Life-Crisis quasi ist eben, ich meine, das ist natürlich auch ein plakatives Wort, ja, aber ist quasi eine Krise und man kommt schon im Leben, man muss jetzt auch nicht denken, dass die dann direkt, wenn die vorbei ist, dann hat man es quasi geschafft.
Ah, ja, gutes Stichwort habe ich mir auch vorher aufgeschrieben bei der Vorbereitung. Eine Quarter-Life-Crisis ist in meiner Definition eine von vielen möglichen Veränderungskrisen. Das heißt, wann auch immer sich meine Lebenssituation verändert, kann es mich mal ordentlich herbären, auf gut Wienerisch. Ja? Das heißt, es wird in meinem Leben öfter Situationen geben, wo sich was ändert und was mich am Anfang völlig irritiert. Das ist total normal. Und das Wichtige, auch hier zweiter Aufruf, ist, es heißt nicht, dass ich gescheitert bin. Im Gegenteil. Das heißt, dass ich vor einem Lernfeld stehe und dass ich mir in Ruhe anschauen kann, was will ich aus dieser Krise mitnehmen.
Mhm. Scheitern ist ja auch nicht schlecht.
Nein.
Scheitern macht ja auch Leiden, schafft, um hier auch mal ein schönes Wortspiel reinzubringen. Also schafft mit zwei F.
Genau, deswegen sind ja die ganzen Fuck-Up-Stories gerade so modern und groß. Fuck-Up-Nights heißen die, glaube ich.
Fuck-Up-Nights?
Fuck-Up-Nights, ja. Ein Tipp für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich in der Startup-Welt tummeln. Es gibt tatsächlich so Abendveranstaltungen, wo Unternehmerinnen und Unternehmer von großen Failures berichten. Die sind ausgebucht bis zum letzten Platz, weil es offensichtlich ein großes Bedürfnis ist, auch mal zu hören, was alles scheiße gelaufen ist.
Okay. Interessant, generell ein sehr interessantes Gespräch. Vielen Dank, dass du da warst.
Fand ich auch. Danke, Franzi.
Vielen Dank auch Anna, dass du mal wieder uns unterstützt hast mit der Technik. Und als letztes Lied spielen wir noch, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie man es ausspricht, ich denke mal Om von Bilderbuch. Ein Song, der jetzt alle mal wieder ein bisschen runterbringen kann. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen und schaltet beim nächsten Mal wieder ein.
Ihre Baustelle für Vollidioten.
Willkommen auf der Baustelle.
Junge, 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 Junge.
Mit Franzi und Arthur.